Investiere und gewinne. Werte schaffen leicht gemacht. Von und mit Daniel Lenz.
Das neue Jahr ist schon einige Tage alt, aber noch nicht alt genug, um über die Jahrestrends zu sprechen. Das wollen wir jetzt tun. Und mit wem könnten wir das besser tun als, lieber Daniel, mit dir? Herzlich willkommen zu deinem Podcast.
Ja, vielen Dank, lieber Thorsten, und herzlich willkommen im neuen Jahr an alle Zuhörer.
Lieber Daniel, die Trends des Jahres 25, können wir die ein wenig einordnen? Unterscheiden sich die Jahrestrends, die du jetzt siehst, gravierend von denen im Jahr 24?
Ja, im Grunde genommen nicht. Das ist auf der einen Seite natürlich eine gute Bestätigung für die Investitionen, die wir in den vergangenen Jahren empfohlen haben, insbesondere im letzten Jahr. Ich sehe also keine Änderung oder keine nennenswerten Änderungen im neuen Jahr. Von daher ist die Strategie die gleiche. Und wir werden uns natürlich gerne heute nochmal im Detail darüber unterhalten.
Dann lass uns das in der Tat gleich tun. Bevor wir dort in die Details einsteigen, es gibt ja so in der Zeitung immer diese Rubrik, was sich gesetzlich oder steuerrechtlich im neuen Jahr ändert. Gibt es denn dort etwas, was man wissen sollte aus deiner Sicht? Hat sich denn gesetzlich, rechtlich gesehen irgendetwas verändert, was gravierend ist, wenn es um Anlage geht?
Also bisher noch nicht, aber wir sind ja mitten im Wahlkampf und meistens ist es ja so, dass Veränderungen dann eher negativ sind, also sei es Steuererhöhungen oder zusätzliche Abgaben. Und ich denke jetzt vorm Wahlkampf, da haben sich dann auch die Politiker etwas zurückgehalten mit Veränderungen beziehungsweise mit Erhöhungen von Abgaben. Deswegen warten wir mal gespannt ab, wie die Wahlen verlaufen und was dann vielleicht noch kommt. Also bisher keine nennenswerten Veränderungen. Positiv kann man allerdings hervorheben, dass das Thema erhöhte Abschreibung im Immobilienbereich, also auch die degressive Abschreibung, verlängert wurde und die also nach wie vor dann entsprechend möglich ist. Da gehen wir aber in einer separaten Podcast-Folge ja nochmal im Detail drauf ein.
Okay, dann hätten wir schon mal die Rahmenbedingungen geklärt und können dann jetzt wie beim Trichter oben alles reinkippen, damit unten dann das Relevante für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer rauskommt. Daniel, lass uns doch mal die Jahrestrends 2025 vielleicht in drei Punkten zusammenfassen. Welche Anlagemöglichkeiten siehst du in diesem Jahr? Erstens, zweitens, drittens.
Erstens Immobilie, zweitens Edelmetalle, drittens Bitcoin.
Oh, spannend. Okay.
Kurz und knackig.
Erstens Immobilie, zweitens Edelmetalle, drittens Bitcoin. Dann starten wir doch mal mit Immobilie. Warum Immobilie?
Genau, also fairerweise hätte ich noch gerne einen vierten Punkt genannt, aber wenn ich nur drei zur Verfügung habe, dann beschränken wir uns auf die drei. Der vierte Punkt wäre natürlich Thema Aktien oder ETFs oder generell Vermögensverwaltung gewesen. Wenn man die Punkte sich anschaut, sind es alles Themen, die wir auch im letzten Jahr schon empfohlen haben. Überbegriff warum ist halt das Thema Inflation, Entwertung von unserem Geld. Wenn man da jetzt einfach mal zur Tankstelle fährt, das ist eigentlich immer so ein greifbares Beispiel, sind die Spritpreise jetzt seit diesem Jahr schon wieder gestiegen. Das heißt, wir haben schon wieder eine höhere CO2-Abgabe in dem Fall und es wird auch weiterhin alles teurer. Das Schlimme an dem Thema Inflation ist ja, wenn man sich diese offiziellen Zahlen anschaut, wir hatten ja irgendwann jetzt nochmal 8% Inflation oder 10%, jetzt ist die ja wieder zurückgegangen. Aber die Preise sind ja nicht zurückgegangen und das ist das Tückische. Man hat vielleicht auf den ersten Moment ein gutes Gefühl, wenn man denkt, ja, die Inflation ist ja jetzt nochmal kleiner, zumindest offiziell. Aber die Preise sind ja nicht zurückgegangen. Das heißt, es geht ja immer weiter, es wird immer alles teurer. Und wir sind aus unserer Sicht kurz vor der nächsten Inflationswelle. Das heißt, also wir gehen davon aus, dieses Jahr wird wieder alles teurer werden. Und um dem entgegenzuwirken, ist halt Punkt 1, das Thema Immobilie immer ein probates Mittel, weil Immobilie ein Sachwert ist und weil man Immobilien fremdfinanzieren kann. Also auch wenn das nicht für jedermann das passende Produkt ist, aber man hat die Möglichkeit, mit Fremdkapital zu arbeiten, also sprich zur Bank zu gehen, einen Kredit zu bekommen, um damit eine Immobilie zu kaufen. Und wenn man Inflation hat, dann vermindert die nicht nur die Kaufkraft von unserem Geld, was wir gegebenenfalls irgendwo angelegt haben, sondern auch von dem Fremdkapital, was wir von der Bank zur Verfügung gestellt bekommen. Und allein von der Seite her gibt es einen positiven Trend von der Inflation bezogen auf eine fremdgenutzte Immobilie, also eine vermietete Immobilie, die fremdfinanziert ist. Und weiterer positiver Effekt ist natürlich, dass auch die Immobilie, weil es eben ein Sachwert ist, vom Wert her steigt und somit ist das ja ein positiver Effekt der Inflation.
Wenn wir dann über Immobilie reden, dann glaube ich, sollte man nochmal explizit herausarbeiten, es geht um eine Immobilie als Renditeobjekt, also eine Immobilie, die ich vermiete und nicht selbst bewohne. Und wenn ich über eine Immobilie mir Gedanken mache, die ich nicht selbst bewohne, dann stellt sich für mich die Frage, wie gehen wir denn mit Themen um, wie zum Beispiel steigende Baukosten oder Probleme in der Lieferkette, längere Bauzeiten, vielleicht auch sogar längere Planungszeiten, weil die deutsche Bürokratie, die zum Großteil aus Brüssel heraus beeinflusst wird, gefühlt immer wahnsinniger wird. Wie wirkt sich das denn aus deiner Sicht auf die Empfehlung aus, in eine Immobilie als Renditeobjekt zu investieren?
Gut, das waren jetzt ein paar Punkte zusammen. Fangen wir vorne an. Also ganz wichtig ist, wenn ich oder wir über eine Immobilieninvestition sprechen, ist es, wie du richtig gesagt hast, Thorsten, immer eine vermietete Immobilie als Renditeobjekt. Und ganz wichtig auch, wir reden immer von einem Direktinvestment, also sprich, man kauft eine Immobilie. Also beim Notar, es ist ein Eigentum und wir reden nicht über eine Investition zum Beispiel in einen Immobilienfonds, den man halt als Anlageklasse auch gerne vergleicht mit zum Beispiel anderen Fonds oder ETFs. Und bei uns geht es immer um ein Direktinvestment in eine Immobilie. Ganz wichtig, das nochmal hervorzuheben. Zum Thema Baukosten etc. Ganz wichtig ist natürlich, ich meine, für die Zuhörer, die Erfahrung im Immobilienbereich haben, denen brauche ich das nicht zu sagen. Also mit einer gewissen Erfahrung, mit einem gewissen finanziellen Background kann man natürlich auch selbst losziehen und sich selbst irgendwo ein Mehrfamilienhaus kaufen und das sanieren oder neu bauen. Wir bieten aber auch gerade für die unerfahrenen Investoren oder halt generell für Investoren, die weder Zeit noch Lust haben, sich mit so einer Investition zu beschäftigen, entsprechende Lösungen an, wie man eben auch die passende Immobilie findet, ohne gewisse Unwägbarkeiten zu haben und ohne selbst Zeit zu investieren. Und da ist es beispielsweise so, dass es entweder um ein Bestandsobjekt geht, also eine bestehende Immobilie, die da ist, oder eben ein Neubauprojekt oder Sanierungsobjekt, wo aber die Hürden, die du beschrieben hast, schon gelöst sind oder genommen sind. Also sprich, die Baugenehmigung ist da, es gibt eine Festpreisgarantie, also man ist also nicht mehr von eventuellen Preissteigerungen irgendwo betroffen. Die Bauzeit ist auch fix, also die Handwerker sind eingespielt und somit hat man hier die Möglichkeit, ohne Unwägbarkeiten zum Investieren. Sollte das nicht der Fall sein, haben wir definitiv Probleme in Deutschland, was das Thema Genehmigungsverfahren angeht. Das ist oftmals unkontrollierbar. Keine Ahnung, wie lange das dauert, je nach Kommune. Wir hatten selber ein Projekt im Eigenbestand, wo wir 2 Jahre auf die Baugenehmigung gewartet haben. Die Fälle gibt's. Deswegen auch eine Warnung, dass man da nicht auf eigene Faust das Ganze machen sollte, es sei denn, man hat eben die Erfahrung und den Background, sondern sollte sich dann eben auf Immobilien fokussieren, wo diese Unwägbarkeiten im Vorfeld schon gelöst sind oder geregelt sind.
Der alte Leitspruch von wegen Lage, 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 inwiefern ist der in diesem Jahr auch noch relevant? Und ich denke dabei insbesondere an: Investiere ich in eine Immobilie in einer Metropolregion oder investiere ich in eine Immobilie als Renditeobjekt auf dem ländlichen Raum?
Ja, ich würde mal sagen, 3 Punkte sind wichtig plus 1, also Lage, Lage, Lage und Energieeffizienz. Das kommt noch dazu. Die Lage ist nach wie vor alles entscheidend bei einer Immobilie. Das wird sich auch nicht ändern, aber was halt als ganz entscheidender Punkt dazugekommen ist, ist eben das Thema Energieeffizienz. Man hat ja in den letzten Jahren gesehen, was da so an Gesetzen kam, kolportiert wurde, entschieden wurde, doch wieder revidiert, verändert wurde. Also ich glaube, kein Mensch weiß aktuell, also selbst ich, wo ich mich ja wirklich täglich mit diesen Themen auseinandersetze, was wird denn jetzt Thema Heizungsgesetz wirklich gefordert? Wie sieht das am Ende aus? Das kann sich ja in einem, jetzt selbst nach den Wahlen, wieder komplett verändern. Und deswegen empfehlen wir immer, ich sage mal, auf Nummer sicher zu gehen, und wenn ich in eine Immobilie investiere, entweder diese Immobilie natürlich beim Neubau auf dem höchsten energetischen Standard natürlich zu bauen oder im Sanierungsbereich oder Renovierungsbereich auch auf das Thema Energieeffizienz zu achten, weil das ist aus meiner Sicht eine wichtige Investition in die Zukunft, und damit sichert man sich einfach ab vor gegebenenfalls Gesetzen, die vielleicht kommen könnten in der Zukunft. Und ja, wenn die Lage passt und die Qualität in Form der Energieeffizienz, dann kann man mit einer Immobilie definitiv nichts falsch machen.
Okay, dann lass uns doch mal zu seiner zweiten Empfehlung weiterschreiten. Das sind Edelmetalle. Welche Edelmetalle fallen uns denn da als erstes ein?
Ja, also es gibt zwei Empfehlungen von mir. Gold und Silber sind auch die bekanntesten, weit verbreitetsten Edelmetalle, ganz klar. Warum? Auch hier das Thema Inflation, also unser Bargeld, unser Papiergeld wird immer weniger wert. Das ist halt das Thema Inflation, wo wir uns eben schon kurz drüber unterhalten haben. Insbesondere der Euro hat alleine schon in den letzten Wochen über 10% gegenüber dem US-Dollar verloren an Wert. Ich glaube auch, dass diese Tendenz sich weiter fortschreitet. Und auch hier, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, in eine Immobilie zu investieren für mehrere hunderttausend Euro und auch Geld von der Bank überhaupt zu bekommen, dann ist auch für jeden Anleger das Thema Edelmetalle eine gute Wahl, um eben sein Geld vor der Inflation zu schützen. Das geht in Form von einer Einmalanlage, das geht aber auch mit einem monatlichen Sparplan schon ab 25 Euro, also das ist wirklich was für jedermann, und somit schütze ich mein Geld vor Inflation. Hab aber auch noch so ein paar andere Vorteile. Zum einen kann ich Erträge in Edelmetalle, also wichtig ist nochmal ganz kurz, auch physisch hinterlegt, also auch hier keine Fondslösung, sondern ich kaufe eben wirklich dann diese Edelmetalle, entweder selber, also dass ich eben eine Münze kaufe und mir die in einen Safe lege, oder wir bieten auch eine Lösung an, wo man das Ganze über ein Zollfreilager machen kann. Also man hat selbst nur einen Sparplan und dann werden aber mit dem Geld wirklich physisch Edelmetalle gekauft. Und wenn man die ein Jahr hält und länger, dann ist auch der Gewinn bei einem Verkauf komplett steuerfrei. Das ist also ein großer Vorteil. Und gerade, wie gesagt, bei Silber sehe ich noch ein bisschen größere Wachstumschancen in den nächsten Monaten wie bei Gold. Und wenn man einfach mal das letzte Jahr anschaut, wir haben ja vor einem Jahr auch schon hier gestanden und Empfehlungen ausgesprochen, Gold hat fast 30% Rendite im letzten Jahr gemacht, 28%, je nachdem, wann ich genau eingestiegen bin. Das wäre sogar steuerfrei, und das ist aus meiner Sicht, die Empfehlung war richtig und wird auch in diesem Jahr ähnlich laufen, vielleicht nicht ganz so hoch, aber dennoch erfolgreich, und bei der Rendite haben wir das Thema Inflation noch gar nicht mit berücksichtigt, von daher auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung.
Warum glaubst du, dass Silber spannender ist als Gold in der Anlage?
Warum? Im Grunde genommen, es gibt, will jetzt nicht zu fachlich werden, aber es gibt die sogenannte Gold-Silber-Ratio, also im Grunde genommen das Verhältnis zwischen dem Gold- und dem Silberpreis. Die Preise hängen eigentlich relativ nah aneinander, also sprich, wenn Goldpreis hochgeht, zieht Silber auch hinterher. Und dieses Verhältnis ist jetzt so ein bisschen, wie soll man sagen, der Goldpreis ist in letzter Zeit stärker gestiegen als der Silberpreis, was im Umkehrschluss bedeutet, dass Silber ein bisschen mehr Nachholbedarf hat, was den Kurspreis oder den Preis angeht. Und deswegen sehe ich Silber da ein bisschen positiver. Man muss auch dazu sagen, Silber ist, der Preis ist schon ein bisschen volatiler, also schwankender. Man hat also auch ein bisschen größere Chancen, natürlich auch ein bisschen höhere Risiken, aber beide Edelmetalle werden natürlich gebraucht, Gold als Geldspeicher, und Silber ist ja auch ein Metall oder ein Rohstoff, der auch verbraucht wird, also der in jedem Smartphone, in jedem Elektroauto und in vielen anderen industriellen Themen einfach auch verbraucht, also verbaut wird, und deswegen wird auch da die Nachfrage extrem steigen in den nächsten Jahren und somit eben auch der Preis.
Dann lass uns noch zu deiner dritten Empfehlung kommen. Der Bitcoin, ich wollte schon sagen, der böse Bitcoin, weil Elon Musk scheint ja derzeit nicht der beliebteste Mensch der Welt zu sein, der aber in Sachen Kryptowährung ja durchaus eine ja, weltweit führende Rolle innehat. Wie siehst du denn den Bitcoin und warum empfiehlst du den Bitcoin?
Ja, für mich ist es erstmal ganz, ganz wichtig, wirklich den Bitcoin komplett zu unterscheiden zwischen den anderen Kryptowährungen, insbesondere natürlich, du hast es gerade angesprochen, diese, ich nenne es einfach mal Shitcoins, die da kursieren, jetzt der Trump mit seinem eigenen, der Musk, der ja auch da jetzt einen rausgebracht hat, wo man auf einmal Milliarden von Geld einsammelt, aber ohne irgendeinen Wert. Das heißt, aus meiner Erfahrung raus sind diese Themen enden am Ende auch wieder irgendwo auf Null. Das heißt also, das ist extrem spekulativ und aus meiner Sicht auch keine Anlageempfehlung, wohingegen der Bitcoin komplett zu unterscheiden ist. Der hat Substanz. Der Bitcoin ist die einzige dezentrale Währung, Kryptowährung auf der Welt. Dezentral bedeutet, der kann nicht irgendwie abgeschaltet, verboten werden, gefaked, geleakt, beeinflusst werden. Und somit hat der Bitcoin auf jeden Fall das Potenzial, gegebenenfalls irgendwann mal eine Weltreservewährung zu sein oder ein Teil davon. Und somit sollte jeder aus meiner Sicht einen Teil seines Vermögens in Bitcoin investieren. Ich muss aber auch sagen, dass es nicht für jedermann geeignet ist, weil der Bitcoin sehr volatil ist, also sehr schwankend. Wir hatten also auch da im letzten Jahr auch die Empfehlung ausgesprochen. Der Bitcoin hat über 100% Ertrag im letzten Jahr geschafft, 120% sogar. Aber man muss dafür bereit sein. Es ist eine Achterbahnfahrt und deswegen sollte man natürlich ich sag mal nur einen Teil, einen kleinen Teil oder je nach Risikobereitschaft halt einen kleinen bis vielleicht ein bisschen größeren Teil meines Vermögens dort investieren und auf jeden Fall auch sich auf ganz stark schwankende Kurse natürlich einstellen. Allerdings langfristig gesehen geht's da aus meiner Sicht nur nach oben und auch hier habe ich den Vorteil, dass eben der Ertrag nach einem Jahr steuerfrei ist und dass ich mich eben auch hier komplett unabhängig von Währungen, von wie gesagt unserem Papiergeldsystem aufstelle und deswegen auch dort eine ganz klare Empfehlung von meiner Seite.
Jetzt hast du uns drei Empfehlungen mitgegeben. Inwiefern sollte ich denn diese drei einzeln ziehen oder alle drei gemeinsam, also Stichwort Diversifizierung?
Genau. Ja, lege nie alle Eier in einen Korb. Wenn ich oder sonst jemand wüsste, was ist am besten, dann wird man auch nur das machen. Aber auch ich oder sonst die anderen Experten wissen nie genau, was passiert. Deswegen immer streuen, leg nicht alle Eier in einen Korb und dementsprechend würde ich natürlich auch hier nochmal unterscheiden zwischen Vermögen, was ich eben auch habe, also sprich hohe Einmalbeträge, die anzulegen sind, die würde ich eben entsprechend natürlich streuen. Zum einen ein Teil in Edelmetalle, einen Teil in Bitcoin, einen Teil in einfache ETFs oder einzelne Aktien, also alles sind ja entsprechend dann Sachwerte. Und ganz, ganz wichtig, ich würde auf jeden Fall auch einen Teil meines Vermögens liquide behalten oder in kurzfristige Zinsanleihen beispielsweise stecken mit einer kurzen Laufzeit, um einfach, ich sag mal, trockenes Pulver zu haben, wenn der Crash kommt, der irgendwann kommt, um dann nochmal vielleicht günstig eben auch in die Märkte einzusteigen und dann eben von großen Steigerungen einfach zu profitieren. Immobilien dagegen sind eben ein Modell für mit Fremdkapital zu investieren. Deswegen sehe ich das nochmal ein bisschen ein bisschen anders zu den anderen.
Wunderbar, lieber Daniel, dann vielen lieben Dank. Ich bin gespannt, wenn wir in einem Jahr wieder zusammenstehen, ob deine Empfehlungen erneut ins Schwarze getroffen haben. Jedenfalls wünsche ich dir das und damit all deinen Mandanten auch. Daniel, vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, lieber Thorsten, und ich wünsche es mir, aber euch vor allem auch. Alles Gute.